herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Upper Room. Schön, dass du reinhörst. In diesen Special-Folgen möchten wir mit euch ein Thema teilen, das uns sehr am Herzen liegt. Leben im Geist. Darin geht es darum, wie wir unsere neue Identität in Christus entdecken können und was es eigentlich wirklich bedeutet, im Königreich Gottes zu leben. Ihr hört im Folgenden die Seminarreihe Leben im Geist des Gebetshauses Hamburgs. Wir wünschen euch viel Spaß.
Leben im Geist, auf Schritt und Tritt oder auch zieh den neuen Menschen an. Leben im Geist, das ist ja der Titel unserer Seminarreihe und wir haben inzwischen schon einige wichtige Aspekte unseres geistlichen Lebens beleuchtet. Wir haben uns Grundlagen angeschaut. Aber dann folgt ja eigentlich unweigerlich diese Frage: Ja, aber wie geht das nun praktisch? Der heutige Abend will eine Antwort darauf geben, wie wir ganz praktisch in ein Leben im Geist hineinkommen. Die Bibel ruft uns zum Beispiel auf, uns der Sünde gegenüber für tot zu halten. Und ganz praktisch immer in unserem Lebensvollzug unseren alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen, so wie wir eine Jeans wechseln. Wie das geht und was das bedeutet, das schauen wir uns heute Abend genauer an.
Hallo, ich bin Claudia und ich möchte euch heute von einer Verwandlung erzählen, die ich in meinem Leben erlebt habe, und zwar die Verwandlung vom Knecht zur Tochter. Vom Knecht zur Tochter. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Von Kind an habe ich biblische Geschichten gehört. Ich bin in die Gemeinde gegangen. Meine Eltern haben mit mir gebetet. Ich habe dann selber auch gebetet. Ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich war da aktiv bei Kinderprogrammen, im Catering, im Lobpreisteam. Also Gott und Jesus und der Glaube, das war schon immer Teil von meinem Leben. Ich kannte es eigentlich gar nicht anders. Und so lebte ich als Christ. Ich war immer nett und freundlich, hilfsbereit, zufrieden mit dem, was ich habe, ehrlich, zuverlässig, relativ gehorsam meinen Eltern gegenüber. Und so bin ich ganz gut durchs Leben gekommen. Aber es gibt da diese eine Geschichte im Lukas-Evangelium, mit der ich irgendwie nicht zurechtkam. Immer wenn ich die gehört oder gelesen habe, dann hat es in mir so eine innere Unruhe ausgelöst. Irgendwie hatte ich da so ein vages Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, beziehungsweise in manchen Bibeln ist es auch überschrieben, die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Da hat ein Vater zwei Söhne und der erste, der war ziemlich rebellisch, der wollte sein Erbe ausbezahlt haben, hat dann den Vater verlassen, hat all sein Geld verprasst und verschwendet. Und als er dann völlig abgerissen zum Vater zurückkommt, empfängt ihn der Vater mit offenen Armen und feiert ein Fest für ihn. Also mit diesem ersten Sohn konnte ich mich nie identifizieren, weil das war einfach nicht mein Lebensstil. Aber der zweite Sohn, von dem berichtet wird, dessen Lebensstil hat ziemlich gut zu meinem gepasst. Von dem wird berichtet, dass er täglich bei seinem Vater zuverlässig alle Arbeit erledigt hat. Und als er dann an besagtem Tag vom Feld kommt, da passt es ihm überhaupt nicht, dass der Vater für den anderen Sohn ein Fest feiert. Und in dem, was er sagt, kommt so richtig diese Enttäuschung rüber. Weil er sagt, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Und ich konnte seine Wut und Enttäuschung echt immer so gut nachvollziehen, weil ich empfand das Verhalten von dem Vater auch als ungerecht. Weil ich meine, dieser zweite Sohn, der hat doch alles richtig gemacht in seinem Leben. Warum bekommt dann nicht er diesen Lohn und diese Anerkennung? Also diese Geschichte hat mich einfach immer unzufrieden gemacht. Und dann, vor ungefähr 2 Jahren, habe ich da mal eine Predigt gehört, wo es genau um diesen zweiten Sohn ging. Und das wurde für mich echt zu so einem Augen- und Herzensöffner, weil derjenige hat gesagt, obwohl er Sohn war, verhielt er sich dem Vater gegenüber wie ein Knecht. Er war Sohn und er verhielt sich wie ein Knecht. Das heißt, für gute Arbeit bekommt er angemessenen Lohn, aber mehr erwartet er nicht. Und da habe ich gemerkt, ey, genau dieses Denken, das habe ich auch. Davon ist meine Beziehung zu Gott bestimmt. Das, was ich für ihn tue, dafür erwarte ich Lohn. Das, was ich verdient habe, aber mehr auch nicht. Und natürlich wusste ich, dass ich Kind Gottes bin und Tochter. Hatte ich ja von klein auf so gelernt. Aber gelebt habe ich wirklich ein Leben wie ein Knecht. Ich habe gern die Dinge für Gott getan, wirklich. Aber ich habe sie mit der Haltung von einem Knecht gemacht. Ich rechne nicht damit, mehr zu bekommen, als ich verdiene. Und ich wusste natürlich auch, dass Gott mir Liebe und Gnade gibt, aber wirklich genießen konnte ich das nie, weil Liebe und Gnade, habe ich gemerkt, das ist ein Geschenk. Aber ich war in diesem Modus drin, ich bekomme das, was ich mir verdiene. Aber Liebe und Gnade kann man sich nicht verdienen. Ich hatte jahrzehntelang die Haltung und die Lebensweise eines Knechtes. Und das ist mir so bewusst geworden und dann habe ich sofort entschieden, so will ich nicht mehr leben. Ich bin zum Tochtersein berufen und nicht zum Knechtsein berufen. Und es beinhaltet einfach so viel mehr, als etwas für den Vater zu tun. Ja? Der Status als Tochter, der gilt für immer. Gott ist mehr an der Gemeinschaft mit mir interessiert, als an meiner Arbeit für ihn. Mein Wert hängt nicht von meiner Leistung ab. Ich kann Gottes Gnade einfach genießen, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Und ich muss nicht perfekt sein, um von Gott geliebt zu werden. Das sind die Dinge, die ich erkannt habe. Und der Vater sagt dann noch, Kind, alles, was mein ist, ist dein. Was das alles beinhaltet, da bin ich noch am Lernen und Entdecken. Und diese Leben im Geist-Seminare helfen mir dabei. Aber abschließend kann ich echt sagen, ein Leben als Tochter Gottes, das bedeutet für mich Freiheit. Und ich will nie mehr in dieses Leben als Knecht zurück.
Ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen. Das ist von Johannes Hartl. Der schreibt immer so ein Montagsmail, was man beziehen kann. Und vor einigen Wochen begrüßte mich das sozusagen an einem Wochenanfang. Und ich fand das einfach sehr passend getroffen und deswegen gebe ich das mal zum Besten. Mehr sein wie er. Die Auswirkungen eines authentischen geistlichen Lebens sind bedingungslose Annahme anderer. Ein tiefes Ruhen in sich selbst, spontane Lebensfreude, Geduld mit anderen und ihren Schwächen, Zurückhaltung darin, mit seinen negativen Gefühlen die Umwelt zu verpesten. Das jedenfalls schreibt Paulus in Galater 5, 22, wenn man das leicht paraphrasiert. Wenn ich mich in der christlichen Szene so umsehe, frage ich mich, ob es nicht irgendwelche eigenartigen Übersetzungen gibt, wo die Stelle vielleicht so lautet: Die Frucht des Geistes ist Rechthaberei, genau zu wissen, was die anderen falsch machen, Pessimismus, Misstrauen und Verurteilung. Ich glaube, dass man die Menschen, die mit Jesus gehen, daran erkennt, dass sie herzlich, annehmend, friedlich, empathisch, entspannt, echt und normal sind. Ich selbst bin das oft nicht, sondern rechthaberisch, misstrauisch, verurteilend und so weiter. Wenn ich in mir diese Tendenzen erkenne, liegt es meist daran, dass gerade irgendwas in meinem eigenen Leben nicht stimmt. Dass ich selbst gerade nicht so lebe, wie es eigentlich gut für mich wäre. Immer wenn ich wieder in Kontakt komme mit meiner eigenen Bedürftigkeit und der Nähe Gottes, die sich genau da wohlfühlt, wo ich ehrlich bin, dann werde ich wieder geduldiger, annehmender, ruhiger. Mich befremdet sehr oft, wie es in der christlichen Szene zugeht, was manche normal finden, auch auf Social Media. Ich träume davon, dass man über Menschen, die mit Gott leben, sagt, seht, wie sie lieben und nicht, seht, wie sie genau erklären können, was alles falsch läuft in der Welt. Nicht falsch verstehen. Ich bin der Letzte, der dagegen ist, eine klare Position zu beziehen. Wir brauchen den Mut und die Freiheit zu sagen, was wir für wahr halten. Doch der Ton macht die Musik Und mehr als das, was du sagst, wirkt, wie du es sagst und wer du bist. Ich glaube, wir gläubigen Menschen spüren oft überhaupt nicht, wie verurteilend, bewertend und verkrampft vieles von dem klingt, was wir sagen. Jesus war anders. Ich wäre gern mehr wie er. Du auch? Soweit Johannes Hartl. Leben im Geist. Zieh den neuen Menschen an. Ich habe vorhin diesen Titel schon genannt und das ist ein wesentlicher Kernpunkt, um den es heute geht. Leben im Geist, wie geht das praktisch? Wir haben uns schon mit allen möglichen Dingen beschäftigt, die mit unserem Leben zu tun haben. Aber die Frage ist, ja, die dann sich daraus ergibt, wie kommen wir nun wirklich hinein in so ein Leben, das aus dem Geist gelebt wird? Und ich möchte da einen Kernvers schon mal so an den Anfang stellen, mit dem werde ich, wenn alles funktioniert, auch enden. Der steht in Galater 5, Vers 25. Und ich nehme hier eine moderne Übersetzung. Ich arbeite heute hier mit der neuen Genfer Übersetzung. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Cool oder cool? Okay, dann machen wir jetzt mal etwas Praktisches. Ihr dürft, wenn ihr körperlich in der Lage seid, gerne mal aufstehen. Und jetzt lernen wir diesen Vers mal auswendig, als allererstes. Damit wir am Ende des Tages, am Ende des Abends sagen können, dass wir irgendetwas verstanden haben. Also, im Chor. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns auch jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir haben ein kleines Echo, weil wir hier Raummikros anhaben. Lasst euch nicht irritieren. Ja? Das ist einfach, damit im Zoom unsere Teilnehmer besser hören können. Ja, wir lassen uns bestimmen. Als selbstbestimmte Menschen, wir geben unsere Selbstbestimmung auf und übergeben sie Gott. Okay, wollen wir es nochmal wiederholen? Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Okay, und jetzt nochmal mit Augen zu. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Amen dazu. Wenn wir das tun, haben wir das Ziel dieses Seminars erreicht. Ihr dürft stehen bleiben, aber ihr dürft euch jetzt auch gerne wieder setzen. Also, worum geht's? Es geht um zwei Fakten, die uns durch diesen Abend führen werden. Und ich habe deswegen diesen Vers auch so aufgesplittet aufgeschrieben. Erstens, wir erhalten ein neues Leben durch den Heiligen Geist. Und zweitens, wir lernen es, uns ganz von ihm bestimmen zu lassen. Das erste ist ein Geschenk und das zweite ein Lernprozess. Darin unterscheidet sich das schon etwas. Und keiner von diesen beiden Fakten funktioniert ohne den anderen. Kurzer Blick zurück. Körper, Geist und Seele, wir sind von Gott so gemacht, als Menschen mit Körper, Geist und Seele. Und die Frage ist, was beherrscht dich? Wenn wir darüber nachdenken, dass wir wollen, dass Gott uns bestimmt, dann wollen wir doch mit dieser Frage mal beginnen und sagen, uns selber fragen, was eigentlich beherrscht uns oder was hat in unserem Leben normalerweise so den Hut auf? Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn geschaffen mit Körper, Geist und Seele. Die Seele ist etwas, was wir oft auch mit Herz betiteln. Und wir fassen darunter zusammen Wille, Verstand und Gefühl. Und dann kam der Sündenfall. Gott schuf den Menschen in ganz optimaler Weise. Aber durch den Sündenfall wurde der Mensch von Gott getrennt. Er wurde gottlos. Körper und Seele, so als eine Einheit, blieben zwar auf begrenzte Zeit am Leben, aber gemäß dem, was Gott gesagt hatte, starb der Geist des Menschen. Und wir wissen, das ist die Realität für jeden Menschen, der nicht wiedergeboren ist. Der Geist des Menschen ist für Gott tot, also er ist unempfänglich für das Wirken des Heiligen Geistes. Und weil das so ist, haben seitdem Sünde, Tod und Teufel eigentlich ungehindert und unbegrenzt, ungeschützt von unserer Perspektive aus Zugriff auf uns. Sünde, Tod und Teufel haben ungeschützt oder ungehindert Zugriff auf uns. Und wir sind fremdbeherrscht, ob wir das wollen oder nicht. Und Sünde, Tod und Teufel können unsere Seele, also Wille, Verstand und Gefühl und unseren Körper fremdbeherrschen und benutzen für Werke der Ungerechtigkeit, wie die Bibel das formuliert. Lass uns mal kurz überlegen, was ist das, was in deinem Leben normalerweise vorherrscht? Bist du so ein Mensch, wo der Verstand eigentlich ganz schnell alles in die Hand nimmt? Oder eher so ein Gefühlsmensch, der heftig emotional reagiert und wo die Emotionen dann die Herrschaft auch in die Hand nehmen, ja, den Hut aufsetzen sozusagen über alles andere? Was ist es, was bei dir vorherrscht? Ich glaube, dass diese Frage nicht dumm ist oder dass sie nicht unwichtig ist, denn es kann uns einen Hinweis darauf geben, was in unserem Leben das größte Einfallstor ist für Satans Wirken, wo Satan am ehesten und am meisten versuchen wird, hindurchzukommen in unser Leben hinein, um uns für seine Zwecke zu missbrauchen. Ziel von dem Ganzen, wenn wir über Leben im Geist nachdenken, ist, dass unser Leben wieder zurückkommt unter die Herrschaft des Geistes. Das heißt, dass Jesus die Herrschaft über alles in unserem Leben bekommt. Das bekennen wir meistens, wenn wir uns bekehren. Ich weiß nicht, wie das bei euch lief. Jesus, ich nehme dich in mein Herz auf. Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Ja, wir haben irgend so eine Formulierung gehabt. Ziel ist, dass der Geist, den Jesus in uns wieder auferweckt hat, zu neuem Leben erweckt hat, dass dieser Geist wieder ganz und gar unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommt. Und damit dann alle Bereiche unseres Lebens unter Gottes Herrschaft stehen. Dass sie wieder an Gott angeschlossen sind, statt Gott loszubleiben. Und dass sie beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hier haben wir sie wieder, die zwei Fakten. Wiedergeboren, dann steht ein neues Leben in uns auf und dann erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Herrschaft des Heiligen Geistes untergeordnet. Ich möchte gerne mit euch heute Abend 4 Bibeltexte anschauen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wir machen so einen kleinen Bibelmarathon heute Abend. Diese 4 Texte sagen alle im Grunde genommen das Gleiche aus, aber sie setzen den Schwerpunkt ein bisschen anders oder betonen etwas anders und geben uns dadurch ganz konkret Hinweise, wie ein Leben im Geist praktisch aussieht. Das erste ist Leben im Geist, die neue Natur unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, mit einigen Gedanken aus Römer 8, diesem Text Römer 8, 1 bis 17. Bevor ich den lese, möchte ich gerne noch mit einer kurzen Definition da hineinstarten. Paulus redet in diesem Text von Fleisch und Geist, oder wir reden den ganzen Abend heute Abend davon, von Fleisch und Geist. Und nur noch mal, ich will uns das in Erinnerung rufen, zurückrufen, dass wir von den gleichen Begrifflichkeiten ausgehen und nicht aneinander vorbeireden. Die alte Natur, von der Paulus redet, das ist die gefallene, sündige Natur des Menschen. Paulus benutzt verschiedene Worte dafür. Er redet von unserem Fleisch, von einer alten Natur, von dem natürlichen Menschen, von dem fleischlichen Menschen und so weiter. Fleisch bedeutet aber dabei nicht der Körper. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, Ich habe das schon mal gesagt oder es kam hier schon vor in diesem Seminar, aber ich möchte das nochmal betonen. Es ist nicht unser Körper gemeint. Unser Körper ist ein Teil von Gottes guter Schöpfung. Unser Körper ist gut. Aber wir können unseren Körper der Bosheit zur Verfügung stellen, um mit Paulus Worten zu sprechen. Wir können unseren Körper nehmen und wir können ihn für Werke der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen. Und diese Haltung, die dahinter steckt, die bezeichnet Paulus als Fleisch. Die neue Natur, das ist der geistlich neugeborene Mensch, der wiedergeborene Mensch. Aber wenn wir von geistlich reden, von dem Geist an dieser Stelle, dann meint das nicht den Verstand, das Gehirn, die Intelligenz. Denn so wird das Wort ja in der Welt oft auch verwendet. Wir sagen so, das war ein großer Geist, ja? Ein sehr intelligenter Mensch, der hat alles Mögliche erfunden oder gedanklich durchdrungen. Aber das ist hier in diesem biblischen Kontext überhaupt nicht gemeint. Sondern wenn Paulus von Fleisch und Geist spricht, dann stellt er die alte, sündige, verdorbene Natur des Menschen, des unerlösten Menschen dem gegenüber, dass es den geistlich neugeborenen, geistlich auferweckten Menschen gibt, in dem Gott den Geist wieder zum Leben gebracht hat. Also es geht um etwas Geistliches. Unser Verstand ist deswegen nicht schlecht. Auch da gibt es ja manchmal so Tendenzen, das alles zu verdammen. Ja, also bloß nicht zu viel Gehirn oder zu viel studieren oder zu viel Verstand oder so, weil das ist nur das Gegenteil von Gott oder so. Nein, es gilt genau das Gleiche wie beim Körper auch. Gott hat uns mit einem Verstand geschaffen und er wusste, was er tat. Und er wusste, was er wollte. Unser Verstand gehört unter die Herrschaft Gottes. Er ist von Gott wunderbar geschaffen und Gott möchte, dass wir ihn gebrauchen zum Wohle seines Reiches. Aber wenn wir unseren Verstand oder unsere Gefühle oder unseren Willen in unserem Leben herrschen lassen, dann heißt das, dass wir die alte Natur leben, ausleben, statt in die neue Natur hineinzusteigen. Zwei Fakten. Wir müssen ein neues Leben erhalten. Wir sind dankbar, dass Gott uns durch seinen Geist ein neues Leben gegeben hat. Und wir müssen es lernen, wir dürfen es lernen, uns von seinem Geist bestimmen zu lassen. Und es ist interessant zu sehen, in all dem, was Paulus uns in diversen Texten im Neuen Testament erklärt, dass die Tatsache, dass wir geistlich wiedergeborene Menschen sind, nicht automatisch bedeutet, dass wir auch geistliche Christen sind. Denn es bedeutet nicht automatisch, dass wir das, was wir erhalten haben, auch ausleben. Und deswegen nochmal, es sind zwei Fakten. Der eine Fakt ist, wir erhalten ein neues Leben durch unsere Wiedergeburt. Und der zweite Fakt ist, wir lernen es, uns vom Geist bestimmen zu lassen. Und solange wir das nicht gelernt haben, würde Paulus uns bezeichnen, mit dem Titel fleischliche Christen, fleischliche Menschen zu sein. So, Römer 8. Ich lese die Verse 5 bis 17. Wer sich von seiner eigenen, die Einfügungen sind von mir, alten Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene alte Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche, alte Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen, alten Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen alten Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Aber nicht unserer eigenen alten Natur gegenüber so, als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen alten Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus macht einige Dinge deutlich und die möchte ich gern hervorheben. Das erste ist, wir müssen mit Christus sterben. Das heißt, unsere alte, unsere sündige Natur muss zusammen mit Christus in den Tod gehen. Das ist der einzige Weg, wie das Fleisch die Kontrolle und die Herrschaft über uns verliert. Wenn wir tot sind, und das meint unsere alte Natur, dann kann Satan oder dann kann die Sünde uns nicht kontrollieren. Habt ihr schon mal versucht, einen Toten zu kontrollieren? Es funktioniert nicht. Nur wenn wir mit Christus sterben, sagt Paulus hier, erhebt sich der Geist zum Leben. Dann wird eine neue Schöpfung geboren. Nur wenn wir mit Christus gestorben sind, kann ein neues Leben in uns beginnen. Ein ganz wichtiger Faktor. Wir können nicht in ein neues Leben starten, wenn das Alte nicht gestorben ist. Wir werden nur ein Leben zur Zeit geistlich gesehen leben können. Das alte Leben muss mit Christus sterben, damit Platz ist für das Neue. Und Paulus sagt uns, wir sind mit Christus auferweckt worden zu einem neuen Leben. Dieses Leben wird uns geschenkt. Es ist Gnade. Wir haben das vorhin schon im Zeugnis gehört. Das trifft genau den Punkt. Dieses neue Leben, es kann nicht verdient werden. Es ist völlig unabhängig von unseren Taten. Ich sage es nochmal, es kann nicht verdient werden. Es ist völlig unabhängig von unseren Taten. Und das bedeutet, wir können es weder mit guten Taten verdienen, noch können wir es mit schlechten Taten verlieren. Wir können es weder mit guten Taten verdienen, noch können wir es mit schlechten Taten oder durch schlechte Taten verlieren. Dieses Leben wird uns durch den Heiligen Geist gegeben, der in uns Wohnung nimmt und der in unserem Inneren bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Das nennen wir, betiteln wir mit diesem Fachbegriff Heilsgewissheit. Und Paulus sagt noch etwas oder hebt etwas hervor in diesem Text, was ganz wichtig ist. Das Fleisch, unsere alte Natur, hat keine Macht, geistlich zu sein. Also ich will es mal andersrum sagen. Das Fleisch, unsere alte Natur, ist Meister da drin, so zu tun, als sei es geistlich. Ja, also sich so total fromm darzustellen. Da ist das Fleisch Meister drin. Aber es hat keine Macht, geistlich zu sein. Und deswegen braucht es die komplette Neuschöpfung, die eine ganz andere Qualität hat, die aus dem Geist heraus geschaffen ist. Es ist etwas ganz Neues, das in uns begonnen hat. Und Paulus macht deutlich, der Geist in uns, diese neue Schöpfung in uns, ist in der Lage, über die Sünde zu herrschen und ist in der Lage, sich selbst für das Gute zur Verfügung zu stellen. Die neue Schöpfung erwacht zum Leben sozusagen mit einer totalen inneren Entschlossenheit für Christus und sein Reich zu leben. Und das bringt eine automatische Konsequenz mit sich. Der geistliche Gläubige, Also der Mensch, der aus dem Geist heraus lebt, der sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, er wird sozusagen ganz automatisch das Reich Gottes erben und die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Eine kleine Warnung möchte ich anschließen an dieser Stelle. Wir reden hier, wenn wir von Tod und Auferstehung reden, wenn wir davon reden, dass wir sterben müssen, von einem geistlichen Prozess, der durch Glauben in Kraft tritt. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Wir reden nicht von einem körperlichen und auch nicht von einem seelischen Prozess. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Also vielleicht findet ihr das logisch oder eher verwunderlich, dass ich was dazu sage. Aber es gibt Geschichten von Menschen, die das komplett falsch verstanden haben. Und es gibt Menschen, die haben sich, also hat es schon gegeben, dass Menschen sich das Leben genommen haben, weil sie dachten, es meint, dass sie wirklich körperlich sterben müssen. Also wirklich ja, aber nicht körperlich. Das ist die Wahrheit. Und das ist natürlich damit nicht gemeint. Und selbstverständlich meint es auch nicht, dass wir unserer Seele Gewalt antun. Und das ist uns vielleicht unbewusst näher, als wir denken. Denn wie oft versuchen wir, diese ganzen Prozesse, ja, Heiligung und was wir alles für fromme Begriffe haben, eigentlich letztendlich mit der Kraft unserer Seele in uns hervorzubringen. Wenn ich mich nur genug anstrenge, mit eiserner Disziplin, wenn ich das genügend durchdrungen habe mit meinem scharfen Verstand. Aber genau das ist es nicht. Schlechte Nachricht für das Fleisch. Gute Nachricht für jeden, der sich gerne durch Gnade erlösen lassen möchte. Paulus spricht hier von einer Identifikation mit dem Sterben und Auferstehen Jesu durch unseren Glauben. Luther hätte gesagt, Aneignung durch Glauben. Ja, wir nehmen das im Glauben für uns in Anspruch. Wir nehmen glaubend in Anspruch, dass das für uns gilt. Und dadurch wird es in unserem Leben zu einer Tatsache, wird es wirksam in unserem Leben. In 2. Korinther 5 gibt es eine interessante Passage. Und da in Vers 17, 18, da heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Dieser kleine Nachsatz ist ganz wichtig. Es ist Gottes Werk, es ist nicht unsere Disziplin und es ist nicht unser Zutun dabei. Aber es ist etwas ganz Neues, was begonnen hat. Ich frage dich heute Abend, kannst du sagen, dass in deinem Leben mit deiner Wiedergeburt etwas ganz Neues begonnen hat? Wir gehen zum zweiten Text. Der steht in Römer 6, die Verse 1 bis 14. Dort stellt Paulus das neue Leben, was aus dem Geist gelebt wird, dem alten Leben aus dem Fleisch gegenüber. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der alte Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges, altes Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Die Elberfelder Übersetzung sagt an dieser Stelle, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot oder haltet euch der Sünde für gestorben, Gott aber lebend in Christus Jesus. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Paulus kommt mit ein paar harten Fakten. Wir sind mit Christus gestorben und in der Taufe mit Christus begraben worden. Und das bedeutet, unser altes Leben, unsere alte Natur ist gestorben. Unsere Sünde ist vergeben und das meint sowohl die Trennung von Gott, wie auch jede einzelne Tatsünde aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Wir sind gerettet und befreit. Die Sünde hat ihre Herrschaft über uns verloren. Jesus wurde für uns zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit werden vor Gott. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das haben wir auch schon mal gehabt hier an einem der Abende. Jesus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir zur Gerechtigkeit werden vor Gott. Wir sind mit Christus auferweckt worden zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben ist uns geschenkt worden. Es ist Gnade. Satan hat keinen Herrschaftsanspruch mehr und keine Macht mehr über dieses neue Leben. Genau genommen können wir feststellen, wenn wir das im Neuen Testament beobachten, dass Satan offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses neue Leben überhaupt zu verstehen. Weil das ist ein Teil unseres Lebens, auf den er einfach keinen Zugriff hat. Und da gibt es ein sehr schönes alttestamentliches Bild, das ich noch mal kurz euch nur in Erinnerung rufen will. Als Gott das Volk Israel aus der Fremdbeherrschung in Ägypten heraus errettet hat und herausgeführt hat, begann eine Wüstenwanderung in Richtung auf das ihnen versprochene Land, wo Gott sie hinführen wollte und am Ende hingeführt hat. Und ziemlich am Anfang ihrer Reise stellen sie fest, dass ihre Fremdbeherrscher sie zwar erst hatten gehen lassen, aber nach kurzer Zeit sich überlegt hatten, dass sie das doch nicht wollten. Und sie jagten ihnen hinterher mit militärischer Macht. Und es war eine totale Pattsituation. Vor ihnen lag ein Meer, durch das man nicht durchmarschieren konnte, und hinter ihnen kam der Feind immer näher. Und das Neue Testament erinnert uns daran, dass diese Bilder im Alten Testament nicht nur eine geschichtliche Bedeutung haben, in diesem Fall für das Volk Israel, sondern dass es Bilder sind für unser geistliches Leben. Gott hat uns errettet, aber da ist dieser Feind, der uns nicht loslassen will und der auch immer versuchen wird, uns hinterher zu jagen und uns wieder am Schlafittchen zu packen. Ja, oh Freundchen, jetzt kommst du aber mal schön wieder mit zurück zu mir hier und machst mal, was ich dir sage, was ich dir befehle. Und Gott hat sein Volk diesen Weg ganz bewusst geführt, weil er genau für diese Situation einen Ausweg geplant hatte. Und er teilt das Schilfmeer, ihr kennt die Geschichte sicherlich, ein großes Wunder, und das Volk marschiert da hindurch und das Wasser schließt sich hinter ihnen wieder. Mal abgesehen von allen Begleiterscheinungen, was haben die Ägypter, die überlebt haben, wohl gedacht? Und es ist exakt dieses Bild, auf das Paulus auch anspielt hier. Satan steht da, der alte Mensch ist irgendwie verschwunden. Er ging ins Wasser und er tauchte nicht wieder auf. Und der neue Mensch steigt auf der anderen Seite vom Wasser wieder raus. Und er lebt ein neues Leben und er lebt dieses Leben nicht mehr für den alten Fremdbeherrscher, sondern für den neuen König, für den König Jesus. Und Satan kann das nicht verstehen. Er kann das vielleicht mitkriegen, ja, vielleicht wenn die Bild-Zeitung darüber schreibt, dass da das Volk auf der anderen Seite aus dem Wasser gestiegen ist oder so. Aber er hat keinen Zugriff mehr. Er hat seinen Herrschaftsanspruch verloren. Und Paulus sagt, dieses Wasser steht, das ist ein Bild für gestorben mit Christus, begraben mit Christus in der Taufe und auferstanden mit Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben. Aber nochmal, dieses neue Leben, es kann nur aufstehen, wenn das Alte gestorben und begraben ist. Es muss den Platz räumen. Und Paulus sagt in diesem Text eine sehr prägnante und wichtige Aussage. Er sagt, du bist gestorben, also reagier doch nicht mehr darauf, wenn dieses Alte dich beherrschen will. Du bist tot. Verstehe, dass du tot bist, alter Mensch. Ja, und verstehe, dass du lebst als neuer Mensch. Aber es beginnt mit diesem ersten Teil. Verstehe, alter Mensch, du bist gestorben. Und wenn Sünde, Tod und Teufel kommen und Anforderungen an dich stellen, versuchen, dich zu kontrollieren, dich einspannen wollen, dann sollte deine Antwort sein, wer? Ich? Ich bin tot. Ich bin nicht da. Klopf an der nächsten Tür an. Ich bin tot. Einen Toten, Satan, kannst du nicht kontrollieren. Halte dich der Sünde gegenüber für tot. Es gibt diese Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Zuerst waren Adam und Eva da und dann Abel und Kain. Kain und Abel. Und wir wissen, Kain erschlug Abel. Und dann gibt es so einen kleinen, aber doch wichtigen und denkwürdigen Satz in der Kommunikation, die Gott mit Kain hinterher führt. Und er sagt zu ihm, so ungefähr mit meinen eigenen Worten gesagt, die Sünde klopft an deine Tür. Du aber sollst die Tür nicht öffnen, wenn sie klopft. Also frei übersetzt, ne? Meine Übersetzung. Und das ist exakt das. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Bild. Ja? Die Sünde kommt und sie will dich verleiten, dass du als alte Natur agierst. Aber Gott sagt, das musst du nicht. Du musst die Tür nicht öffnen. Der neue Mensch muss die Tür nicht öffnen. Verstehe, dass dein alter Mensch gestorben ist. Deswegen halte dich auch für tot, wenn die Sünde vorbeikommt. Der neue Mensch muss die Tür nicht öffnen. Der kann sagen, niemand zu Hause, niemand, den du kennst, zu Hause. Aber, es gibt ein paar Aber. Fragen, die wir stellen. Wir können ja noch sündigen. Wir können ja noch sündigen, oder? Und deswegen gibt es da so eine Frage, die hat vor einiger Zeit einer unserer Seminarteilnehmer schon mal gestellt und gesagt, müssen wir eigentlich immer wieder sterben? Ich bin der Sünde gestorben, ja, mit Christus, aber dann merke ich sündige wieder. Also muss ich dann immer wieder sterben? Muss ich jetzt irgendwie jeden Tag sterben, jeden Abend meinen Tag durchgehen und oh, ich habe gesündigt, ich muss wieder mit Christus sterben oder so? Nein, die Antwort ist nein. Wir sind einmal mit Christus gestorben, wir sind mit ihm begraben und auferstanden und das hat ein neues Leben in uns geschaffen. Aber der Punkt ist, wir dürfen realisieren, dass wir gestorben sind und uns dann ganz praktisch in diesen einzelnen Situationen für tot halten. Und zwar der Sünde gegenüber. Nicht Gott gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, aber der Sünde gegenüber. Halte dich für gestorben, wenn die Sünde vorbeikommt. Aber eine wichtige Frage, die dürfen wir uns trotzdem stellen. Sind in unserem Leben oder ist in diesem Prozess, als wir unser Leben Jesus untergeordnet haben, wirklich alle Lebensbereiche unseres Lebens am Kreuz gelandet? Ja? Sind diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens tatsächlich mit in den Tod gegangen? Oder sind Dinge irgendwie ausgeklammert gewesen? Und ich glaube, dann muss man diese Frage anders beantworten. Denn Platz für neues Leben ist immer nur dann da, wenn das Alte abgeräumt ist. Und wenn wir merken, dass in irgendwelchen Bereichen unseres Lebens niemals ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, dann ist es völlig richtig zu sagen und wichtig zu sagen, diesen Bereich, den bringe ich jetzt auch noch nachträglich sozusagen wirklich ans Kreuz und ich will ihn daran genagelt sehen, zusammen mit Jesus. Und dann lasse ich ihn dann auch. Ich nehme ihn nicht wieder ab, sondern ich kehre dann zurück zu diesem Punkt, der alte Mensch ist gestorben mit Christus und ich halte mich der Sünde gegenüber für tot. Aber zwei Fakten, wie ich schon am Anfang sagte, es ist das neue Leben, was wir erhalten, das ist uns geschenkt aus Gnade. Der zweite Fakt aber, der dazugehört, ist etwas, was wir lernen müssen, lernen dürfen, nämlich uns dem Heiligen Geist völlig zu unterstellen und Schritt um Schritt zu lernen, dieses neue Leben unter seiner Führung auch auszuleben. Das ist eigentlich ein Training. Und das Neue Testament bezeichnet dieses Training mit dem alten Wort Heiligung. Es führt dazu, dass wir unser neues Leben nicht mehr unter den Einfluss der Sünde stellen, es nicht mehr für Werke der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, dass wir das auch nicht müssen, sondern dass wir in diese Freiheit hineintreten können und es auch tun, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Wir können. Wir können. Vielleicht funktioniert das nicht immer im ersten Durchgang und so, aber wir können. Und ich finde, das ist eine ganz gute Nachricht. Ich bin ich bin nicht so ein menschenorientierter Typ und ich bin manchmal sehr mürrisch im Umgang mit anderen. Viele Jahre habe ich das nicht so gemerkt, aber irgendwann poppte es mal auf, in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe gerade heute Nachmittag genau das, diese Erfahrung wieder gemacht, zum, ich weiß nicht, hunderttausendsten Mal, ist jetzt vielleicht übertrieben oder so, dessen, was ich gerade gesagt habe, wir können. Wir müssen nicht uns zur Verfügung stellen für irgendwelche Dinge, die wir eigentlich nicht wollen oder die nicht richtig sind oder die uns irgendwie fremd beherrschen oder mit der Entschuldigung dann, ja, das ist halt eben meine Persönlichkeit, die ist halt so und ich kann nicht anders oder so, sondern wir können uns mit all unseren Lebensbereichen, auch mit unserem Charakter und unserer Persönlichkeit und den eingefahrenen Dingen, wir können uns dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen und damit den Werken der Gerechtigkeit sozusagen. Ich war nämlich in der Küche und Gunnar war auch in der Küche. Das war heute so ein, das war ein ganz praktischer Moment. Ich habe nur kurz gegrinst, dann war schon vorbei. Aber er sprach mich an und normalerweise wäre ich genervt gewesen, weil ich war nämlich meinen Gedanken irgendwo gerade woanders. Und es kommt euch vielleicht ganz klein vor, aber das ist halt meine nicht so menschenorientierte Persönlichkeit mit ihrer jahrelangen Prägung. Und im gleichen Moment, als ich gerade meinen Mund aufmachen wollte, wurde mir bewusst, dass ich jetzt richtig reagieren kann. Und dann habe ich es einfach gemacht. So einfach ist das. Ich habe einfach freundlich geantwortet. Und Gunnar hat gar nichts gemerkt. Paulus redet hier von Werken der Ungerechtigkeit. Und er sagt, Werke der Ungerechtigkeit sind sozusagen tote Werke. Sie bringen immer Tod hervor. Den Geschmack des Todes, könnte man vielleicht auch sagen. Und das bedeutet, wir stehen nicht Gott zur Verfügung, sondern dem Tod. Den Konsequenzen, die irgendwie für uns oder andere Tod bringen. Wenn wir im Gegensatz dazu aber uns Gott zur Verfügung stellen, dann hat der Heilige Geist den Freiraum in uns, um seine Frucht des Geistes hervorzubringen, während wir einfach nur sein Wort festhalten und glauben. Werke der Ungerechtigkeit gegenübergestellt der Frucht des Geistes. Werke der Ungerechtigkeit, aber die Frucht des Geistes. Werke und Frucht, das sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Zusammenfassend könnte man es vielleicht so ausdrücken: Unterwirf dich ganz Gott und lass dich völlig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Du bist gestorben mit Christus und begraben in der Taufe. Und Gott hat dir in seiner Gnade ein neues Leben geschenkt. Und jetzt kommst du da auf der anderen Seite vom Schilfmeer aus dem Wasser geschossen, dieses neue Leben, das wirklich motiviert ist, für Gott zu leben. Und dann sagt Gott, alles klar, komm unter meine Herrschaft. Das ist etwas total Positives. Ja, wir können nichts Besseres tun, als uns Gott zu unterwerfen. Wir reden hier nicht von Menschen und irgendwelchen anderen Mächten, sondern wir reden hier von Gott. Der Güte und der Liebe in Person. Und dieser Gott lädt uns ein und sagt, du darfst dich völlig unter mich beugen, du darfst dich mir völlig unterwerfen, du darfst dich mir völlig hingeben. Denn das bedeutet, dass meine Liebe und meine Güte und meine Freundlichkeit und meine Gnade und meine Fülle und mein Leben komplett über dich kommt. Gibt es was Besseres? Und lass dich völlig von diesem Gott erfüllen. Lass dich völlig von diesem Heiligen Geist erfüllen. Und wie wir am Anfang gesagt haben, auf Schritt und Tritt mit ihm gehen. Wir wollen auf Schritt und Tritt mit ihm unterwegs sein. Wir haben vor einigen Monaten über dieses Lebenskonzept der zwei Bäume oder die beiden Lebenskonzepte nachgedacht und die Frage gestellt, leben wir eigentlich unter dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder leben wir unter dem Baum des Lebens? Und das ist eigentlich genau das gleiche Bild nochmal. Ich will das nur kurz erwähnen. Unter dem Baum des Lebens bringt unser Leben Frucht hervor, die durch den Heiligen Geist in uns hervorgebracht wird. Unter dem Baum der Erkenntnis zu leben bedeutet, wir versuchen aus eigener Kraft, aus eigener Disziplin oder was auch immer, unser Leben zu gestalten, auch gute Werke zu tun. Aber die Bibel verurteilt diesen Versuch, das Leben zu konzeptionieren, als todbringend. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, die Frucht des Geistes im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. Und da lesen wir einige Verse aus Galater 5. 16 bis 26. Und ich habe Überschriften eingefügt, um das ein bisschen deutlich zu machen. Die alte Natur streitet mit der neuen Natur. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen alten Natur nachgeben. Denn die menschliche, die alte Natur, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir kommen zu den Werken des Fleisches. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen alten Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken oder auch seelische Manipulation, das Wort kann alles Mögliche bedeuten, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, an dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und jetzt kommt Paulus zur Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die alte Natur ist gestorben und die neue Natur lässt sich von Gott bestimmen. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene, die alte Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Könnt ihr es noch? Augen zu, wir wiederholen es. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Amen dazu. Und Paulus endet: Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also, wir hatten es schon, es geht um zwei Dimensionen in unserem geistlichen Leben. Und es stellt sich so dar: Für die gefallene, für die alte Natur des Menschen gibt es nur diese eine Lösung, nämlich Tod und Neuschöpfung. Das Fleisch kann nicht geistlich sein. Es hat nicht die Macht, sich zu verwandeln, sich zu verbessern. Irgendwie, es wird dadurch nicht geistlich. Es kann höchstens so aussehen von außen. Paulus ist da sehr deutlich. Es gibt nur diese eine Lösung, nämlich das Fleisch muss sterben und ein neues Leben von Gott geschaffen werden in uns. Durch die Wiedergeburt, also das heißt durch unsere Identifizierung im Glauben mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, erweckt Gott unseren toten Geist wieder zum Leben. Und die Bibel bezeichnet dies als ein neues Leben und als komplette Neuschöpfung. Und das ist eine total wichtige Aussage und deswegen sage ich sie auch so oft heute Abend. Denn wenn du eine neue Schöpfung bist, dann ist das Fleisch, also deine alte Natur, nicht mehr deine Identität. Wir werden da auch zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Seminar nochmal drauf zurückkommen, weil das immense Konsequenzen hat, auch nicht nur dafür, wie wir unser eigenes Leben betrachten und leben, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Aber für heute, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann ist deine alte Natur nicht mehr deine Identität. Aber Fakt ist auch, als wiedergeborene Christen sind wir Heilige, die aber immer noch sündigen und gottlos denken, fühlen und handeln können. Denn unsere Seele ist irgendwie falsch programmiert über die Jahrzehnte. Und sie handelt oft noch genauso, wie sie das immer gewohnt war. Und deswegen braucht unsere Seele Veränderung durch die Erneuerung des Sinnes. Und deswegen, hierfür lautet die Lösung Heiligung oder Training in einem Leben im Geist, wie immer wir das betiteln wollen. Und das meint, um es nochmal mit paulinischen Worten auszudrücken, ein Ablegen der Werke des Fleisches und ein Anziehen dieses neuen Menschen. Also die Identität, die neue Identität, die neue Schöpfung, das neue Leben, das haben wir geschenkt bekommen. Das können wir nicht verdienen, das können wir nicht erarbeiten, da können wir auch nicht hineintrainiert werden. Es ist uns geschenkt, dieses neue Leben. Aber dieses neue Leben auch auszuleben, das ist ein Trainingsprozess. Und den bezeichnet die Bibel als Heiligung. Und Paulus stellt in diesem Text, der wirklich sehr inhaltsreich ist, die Werke des Fleisches der Frucht des Geistes gegenüber. Was ist der große Unterschied? Werke werden getan, Frucht hingegen kann nicht getan werden. Sie kann nur einfach wachsen, und zwar durch die Kraft eines anderen. Die Frucht des Geistes, das ist nichts, was wir machen können. Heiligung geschieht nicht dadurch, dass wir jetzt sagen, ich muss jetzt aber geduldig sein und zwar sofort. Sondern ich kann das nicht tun. Ja, Ungeduld kann ich tun, die kann ich ausleben. Aber die Frucht des Geistes ist etwas, das der Heilige Geist in mir hervorbringt. Und dazu gehört, dass ich erstmal loslasse. Dass ich wirklich loslasse. Das ist nicht meine eiserne Selbstdisziplin, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder meine seelische Kraft, oder weil ich das so gut verstanden habe oder so gut anderen erklären kann oder so. Das alles ist es nicht. Sondern es ist ein Wegtreten von dem Alten zu sagen, das verstehe ich, mein altes Leben ist gestorben, mit all seinen Versuchen, es selber gut zu machen. Also haben wir versucht oder auch nicht versucht, aber so. Das ist das alte Leben, dem wir gestorben sind. Und ich halte mich dem auch wirklich für gestorben. Wenn es mich wieder einholen und auch dazu verführen will, das Neue zum Beispiel aus eigener Kraft zu leben. Aber ein Hineintreten in das neue Leben, wo ich durch Glauben von Gott empfange und Gott das glaube, dass er dieses neue Leben in mir hervorgebracht hat. Und Gott durch seinen Geist, durch die Kraft seines Geistes diese Frucht in meinem Leben wachsen lassen wird. Die alte Natur tut, sie produziert Werke. Und selbst wenn Dinge gute Werke sind oder der Versuch, gute Werke zu tun, Paulus nennt alle diese Versuche der alten Natur Werke der Ungerechtigkeit, weil sie aus der alten Natur entspringen, weil sie aus der Kraft der alten Natur produziert werden. Das neue Leben hingegen lässt den Heiligen Geist wirken und lässt es sozusagen einfach zu, dass die Frucht wächst. Aber Paulus sagt in diesem Text noch etwas sehr deutlich, nämlich, dass wir als fleischliche Christen mit unseren Werken der Ungerechtigkeit das Reich Gottes nicht erben. Und das ist sehr wichtig, das zu realisieren, erstmal, was da überhaupt drin in diesem Ausdruck auch drin steckt. Dieses Kapitel 5 vom Galaterbrief, diesen ganzen Galaterbrief schreibt Paulus an eine Gemeinde von wiedergeborenen Christen. Das ist nicht ein Text, der irgendwie eine Grundlage für eine Evangelisation in Galatien war oder so, sondern er schreibt das an eine Gemeinde. An eine Gemeinde von Menschen, die er auch zu Beginn seines Briefes und auch während des Briefes immer wieder auch als Heilige betitelt, als wiedergeborene Christen. Aber dann sagt er, wenn ihr euch von eurem Fleisch bestimmen lasst, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Das Problem haben nicht erst wir heute. Dieses Problem gibt es, seitdem es die Christenheit gibt. Wenn wir vom Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, ein neues Leben erhalten haben, wozu braucht es da überhaupt noch eine Aufforderung? Wenn es denn so wäre, dass wir von vornherein geisterfüllte geistliche Christen wären. Aber genau deswegen spricht Paulus da hinein und er sagt, wenn wir dieses neue Leben erhalten haben, Leute, dann lasst uns auch da drin wandeln. Dann lasst uns auch uns vom Heiligen Geist erfüllen und uns auf Tritt und Schritt von ihm bestimmen lassen. Lasst uns lernen, da hineinzutreten und lasst uns lernen, Raum zu machen, dass der Heilige Geist alles das hervorbringen kann in unserem Leben, was er hervorbringen will. Aber Fazit, wir können fleischliche Christen sein. Bist du ein fleischlicher Christ? Oder bist du ein geistlicher Christ? Weißt du das, was du bist? Es geht in diesem Text bei Paulus nicht um die Frage von Errettung. Das ist auch sehr wichtig. Paulus sagt, wenn du fleischlich bist, wenn du dich von deiner alten Natur bestimmen lässt, dann kannst du das Reich Gottes nicht erben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist euch das auch manches Mal schon so gegangen. Man liest in der Bibel, man liest so fröhlich durch einen Text durch und plötzlich kriegt man den totalen Schock. Ja, dann denkt man so, das habe ich, ich war auch schon mal neidisch, um irgendwas Harmloses zu nehmen. Ich war auch schon mal neidisch. Und dann bin ich jetzt verloren? Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Und es ist sehr wichtig, dass wir im Kontext bleiben, dass wir das im gesamten Kontext anschauen, von was spricht Paulus hier und zu wem spricht er. Er spricht zu Christen, zu wiedergeborenen Christen. Und er sagt in aller Deutlichkeit, oder er versucht es, ich glaube, er wollte auch diesen Schockmoment, er versucht es in aller Deutlichkeit zu sagen, Leute, du hast ein neues Leben bekommen, aber wenn du darin nicht lebst, bist du ein fleischlicher Christ. Und wenn du ein fleischlicher Christ bist, dann produzierst du alle möglichen Werke, die können total gut gemeint sein. Vielleicht ist es sogar der Versuch, Gott zu gefallen, mit eiserner Selbstdisziplin und aller deiner seelischen Kraft und Selbstkasteiung des Körpers, wollen wir es nicht vergessen, oder so. Aber Paulus sagt, wenn es letztlich deine alte Natur ist, die dich bestimmt und du das versuchst durch deine Ressourcen, dann produzierst du unter Gottes Blick und Beurteilung Werke der Ungerechtigkeit. Und das bedeutet, da ist kein Leben drin. Es geht nicht um die Frage von Errettung, sondern es geht um die Auswirkungen unseres Lebens und unseres Handelns in unserem Miteinander. Es geht also auch nicht nur um dich, es geht auch noch gleich um die anderen mit. Das Reich Gottes kann nicht wirksam und nicht sichtbar werden, wenn wir fleischliche Christen sind, wenn wir fleischlich leben. Und wir ernten Tod und Verderben in unserem Miteinander, in der Gemeinschaft, wenn wir unser Fleisch ausleben. Wer hat das schon mal erfahren, dass das so ist? Hingegen wächst die Frucht des Geistes, wenn wir geistlich leben. Und das bedeutet ganz praktisch, wenn wir uns der Herrschaft des Heiligen Geistes völlig ausliefern. Die Frucht des Geistes ist bereits ein Teil von diesem Erbe vom Reich Gottes, das im Hier und Jetzt zählt. Wie meine ich das? Oder wie meine ich, dass Paulus das meint? Wenn wir uns vom Geist Gottes erfüllen und vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann kann der Geist Gottes in uns all die Eigenschaften von Gott hervorbringen. Und das verändert unser Miteinander komplett und es lässt das Reich Gottes in seiner Qualität richtig sichtbar werden für diese Welt, für uns und für diese Welt. Und das, was sich dann abspielt in unserem Leben und in unserem Miteinander, bringt für alle Beteiligten Leben hervor. Und das bedeutet, dass wir alle mehr Zugang haben zu dem, was uns im Reich Gottes zur Verfügung steht. Und das ist ein Teil des Erbes, das Gott uns versprochen hat. So, ein letzter Gedanke, den ich jetzt ganz kurz fassen werde. Ihr bekommt nachher gleich noch ein Skript in die Hand und könnt es da auch ausführlicher nachlesen. In Epheser 4 spricht Paulus dieses Thema nochmal an und hat einen sehr praktischen Hinweis. Oder habt ihr die Botschaft von Christus etwa nicht gehört? Seid ihr nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Denn ihr wurdet dann auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wörtlich heißt es eigentlich, der nach Gott erschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, Leben im Geist, wie geht das praktisch? Leben im Geist ist keine Theorie oder auf jeden Fall nicht nur eine Theorie, sondern etwas, was sich in unserem Alltag und in der Praxis bewähren muss. Und Paulus sagt ganz praktisch, super einfach, es ist super einfach. Zieh den alten Menschen aus und zieh den neuen Menschen an. Ich liebe Paulus. Erst theoretisiert er da ganz lange rum, kapitelweise. Man weiß gar nicht, wie man das verstehen soll. Und dann plötzlich, dusch, kommt der Hammer. Kurz und prägnant. Zieh den alten Menschen aus und zieh den neuen Menschen an. Und das ist etwas, das wir nicht nur einmal machen. Sterben wir immer wieder mit Christus, wenn wir gesündigt haben? Nein, wir sind einmal mit ihm gestorben, begraben und wieder auferstanden. Und wir halten uns der Sünde für tot, wenn sie vorbeikommt und an unsere Tür klopft. Aber wir lernen es zu leben, wie man als Heiliger wirklich lebt. Wir lernen es, diese neue Natur und diese neue Identität auszuleben. Und das ist ein Lernprozess. Und der muss, wie bei jedem anderen Lernprozess, wie jedes andere Training, eben trainiert werden. Das ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Und in den einzelnen spezifischen Situationen sind wir eingeladen, weißt du was, du musst jetzt nicht falsch reagieren. Weißt du was, du musst jetzt nicht der Sünde nachgeben, musst du nicht. Du bist eine neue Natur, du musst es schlichtweg nicht. Tu es doch einfach mal nicht. wende dich doch einfach mal bewusst deiner neuen Identität zu, realisiere, dass du der Sünde nicht nachgeben musst, sondern dass du dich einfach richtig entscheiden kannst. Und in dem Moment, in dem du das tust, tust du genau das, was Paulus hier sagt. Nämlich, du ziehst in dieser Situation den alten Menschen aus und du ziehst den neuen Menschen an. Du gibst dem alten Menschen keinen Raum mehr, aber du gibst allen Raum dem neuen Menschen, der sich der Herrschaft des Heiligen Geistes unterstellt hat. Paulus spricht hier in diesem Text von dem Miteinander der Menschen in der Gemeinde. Und ich will das einfach nur so abschließend erwähnen. Und wie schon gesagt, werden wir in einer anderen Session darauf nochmal kommen. Leben im Geist ist keine Theorie. Es enthält zwar Theorie, aber es ist keine Theorie, keine nackte Theorie. Es ist auch nicht nur eine innere Einstellung. Und es ist auch nicht nur, schlechte Nachricht, etwas, was sich nur zwischen Gott und mir abspielt. Oder zwischen Gott und dir. Oder zwischen Gott und dir oder so. Mm-mm. Es ist etwas, das sich in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander abspielt. Und da wirkt es sich auch ganz konkret aus. Im Geist zu leben bedeutet, sich dem Geist Gottes komplett hinzugeben, zu öffnen, unterzuordnen. Und der Heilige Geist benutzt Gottes Wort, um unseren Sinn zu erneuern, damit wir auf das Richtige ausgerichtet werden. Und das ist ein längerer Prozess, auf den wir uns einlassen, wenn wir sagen, hier bin ich. Danke, dass ich diese neue Natur bin. Und jetzt, Heiliger Geist, füll mich, ich unterstelle mich dir. Und dann wird der Heilige Geist anfangen, Schritt um Schritt unseren Sinn zu erneuern und das Neue in uns hervorzubringen. Und wie schon gesagt, im Geist leben heißt ganz praktisch in den einzelnen Situationen unter der Direktive des Heiligen Geistes die alten Verhaltensweisen einfach abzulegen, sie einfach auszuziehen, so wie man seinen Schlafanzug auszieht oder seine Jeans oder so. Und unter der Leitung und aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus die neuen Verhaltensweisen anzuziehen, so wie man eine andere Jeans anzieht. Leben im Geist bedeutet, das neue Leben, das der Heilige Geist uns geschenkt hat, anzuziehen und in der Kraft des Heiligen Geistes auszuleben. Lass uns doch nochmal gemeinsam abschließen mit diesem Galater 5, Vers 25 Vers, damit wir ihn ganz bestimmt behalten. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Amen. Jesus, ich bete, dass diese Wahrheit in unserem Leben wirklich Fuß fasst. Und es gibt wahrscheinlich keine größere Gefahr für uns Christen, als dass wir mit dieser ganzen Theorie vertraut sind, dass wir sie einmal mehr hören und abspeichern und versuchen zu verstehen und dann innerlich irgendwie neutral bleiben dazu oder so. Und deswegen bete ich, Herr, dass du wirklich mit dieser Wahrheit deines Wortes ganz tief in unsere Herzen vordringst. Und Herr, ich bete darum, dass du jeden Einzelnen von uns an die Hand nimmst und in diesen Trainingsprozess tiefer hineinführst. In dieses Lernfeld hinein, wo wir lernen, uns der Kraft deines Geistes, der Führung, der Herrschaft deines Geistes ganz auszuliefern und wirklich alles von dir zu erwarten. Und wir nicht mehr versuchen, selber uns zu verbessern und vielleicht nur unsere alte Natur irgendwie schöner und besser zu machen oder besser aussehen zu lassen, sondern Herr, dass wir wirklich Abstand davon nehmen, dass wir verstehen, dass das nur Tod hervorbringt und dass es wirklich in unserem Leben ganz tief greift, in unserem Herzen, dass wir uns auf die Seite des Lebens stellen, dass wir uns dir unterwerfen und dass wir alles von deiner Kraft erwarten. Und darum bete ich, Herr, dass wir jeder Einzelne von uns in unserem Alltag das wirklich erleben, dass wir uns der Sünde für tot halten können, Herr, und dass wir in der Kraft deines Geistes in der Lage sind, uns mit unserem ganzen Leben wirklich dem Guten dir zur Verfügung zu stellen. Danke für deine Leitung und danke für dein Wort. Amen.